Es geht um
Film,
Fernsehen,
Buch,
Regie,
Kamera,
Schauspiel,
Effekte,
Musik,
Serien,
Remakes,
Klassiker,
Modern,
Kult,
Zensur,
Gut
und Böse. Das alles und noch viel mehr
gibt es hier.
Mal anschauen.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen zu einer neuen Folge von
Mal anschauen. Sag mal, selbst in der Geschwindigkeit kriegen wir es nicht synchron hin. Das ist ja tragisch.
Langsamer ist schwieriger bei sowas.
Ja, okay.
Langsamer ist immer schwieriger. Das ist bei Bands ganz genauso. Ja, also willkommen, liebe Audience. Heute fangen wir wieder mal eine neue Unterreihe von Mal anschauen Folgen an. Heute fangen wir mal an, über detaillierte James Bond Filme zu sprechen.
Oh, da gibt es viele.
Als Konzept, oh ja. Wir haben ja James Bond als Konzept schon ein paar Mal erwähnt in anderen Folgen, aber jetzt fangen wir einfach mal an, pro offiziellen James Bond Film eine Folge zu machen. Heute fangen wir mit dem an, der für viele Menschen der erste klassische James Bond überhaupt ist, war auch der erste Kinofilm, den es von James Bond gab. Heute fangen wir an mit Dr. No.
Ja, ein großartiger Einstieg. Wir haben ihn ja beide erst vor kurzem nochmal angeschaut. Und na gut, kommen wir. Wir wollen es so aufbauen, dass wir am Ende jeder Folge ein kleines Fazit mit einem Scoring versehen wollen. Das heißt, wir brechen jeden Film auf bestimmte Kriterien herunter und vergeben eine Note von 1 bis 10. Daher jetzt noch nicht unser Gesamteindruck. Fangen wir doch vielleicht einfach mal mit einer kurzen Handlungszusammenfassung an. Die halten wir auch relativ kurz, weil so viel Handlung hat Dr. No irgendwie nicht.
Ach, wirklich? Jetzt, wo du sagst?
Der Film beginnt auf Jamaika, wo es eine Außenstation des MI6, also des britischen Auslandsgeheimdienstes, gibt, die geradet wird. Sprich, es kommen Attentäter, töten dort die Agenten, die dort tätig sind, und greifen sich eine Akte mit der Aufschrift Dr. No. Daraufhin wird James Bond entsendet, um mal nach dem Rechten zu schauen, weil da irgendwie kein Kontakt mehr besteht zur Außenstelle, und gerät in eine Abfolge von Ereignissen. Mehrere Attentatsversuche auf ihn, mal mit einer normalen Waffe, mal mit einer Vogelspinne, manchmal etwas amüsanter, manchmal etwas krasser. Und er beginnt seine Ermittlungen, trifft dann dort auch einen Fischer vor Ort, Quarrel heißt der, und knüpft Kontakt mit einem dort befindlichen Forscher. Alles so dubiose Gestalten, und es stellt sich halt langsam heraus, dass, ich kürze es jetzt mal stark ab, dass auf Crab Key, einer Insel vor der Küste, ein gewisser Dr. No, ein Minenbesitzer, residieren soll, der aber in Wahrheit dort ein Störsignal aussendet, das amerikanische Raketen vom Kurs abbringen soll. Das kann James Bond nicht auf sich sitzen lassen, krallt sich dann Felix Leiter, seinen Kontaktmann beim CIA.
Den er da erst kennenlernt.
Den er da erst kennenlernt, korrekt. In auch einer sehr amüsanten Szene. Den Quarrel und das erste Bond-Girl der Filmgeschichte, Ursula Andress als Honey Rider. Oh. Also diese Bond-Girl-Namen sind ja schon so ein eigenes Thema für sich. Unter anderem auch sehr schön persifliert in den Austin Powers-Filmen.
Aber wir bleiben bei Dr. No.
Korrekt. So, dann wird die Basis quasi unterwandert von den beiden. Sie werden gefangen genommen. Es gibt einen Austausch zwischen Bond und dem Hauptbösewicht Dr. No. Und am Ende rettet er halt die Welt, wie so oft.
Ist es ein Job.
Das mal als grobe Zusammenfassung. Was mich gewundert hat, und jetzt ist halt die Frage, ob es dir auch so ging, es hat sich sehr gezogen im Film, fand ich.
Gezogen würde ich nicht sagen. Er ist schon nett zum Anschauen. Es passiert auch immer ein bisschen was. Er hat schon eine kontinuierliche Handlung, keine wirklichen Längen, finde ich. Aber es passiert halt vergleichsweise wenig, wenn man andere Bond-Filme kennt.
Korrekt.
Es ist halt ein Film aus einer Zeit, wo es noch nicht so schnell geschnittene Vollgas, permanent Action und alle 5 Minuten irgendwas war. Und in der damaligen Zeit war schon eine ganze Menge los. Ich meine, allein die Autowolkensjagd, wo dann die Bösewichte sehr eilig auf dem Weg zur eigenen Beerdigung waren, das ist schon für damals, glaube ich, ganz schön knackig.
Ja, das ist richtig. Also es war ja der erste Film der Kinofilmreihe und es haben noch so ein paar Elemente gefehlt, so in diesem Bond-Cocktail, würde ich sagen. Er kriegt seinen klassischen Cocktail, den bekommt er natürlich, seinen Martini. Aber es gab zum Beispiel kein Cold Opening. Das gab es erst dann ab den nächsten Filmen.
Weil die haben das ja alles erst da entwickelt. Man kann nicht sagen, es hat gefehlt, weil das gab es einfach noch nicht.
Also, naja, für den Zuschauer retrospektiv, wenn du halt die Filme so alle im Kopf hast.
Retrospektiv denkt man sich, da fehlt was, aber praktisch betrachtet fehlt nichts, weil es noch nicht gab. Finde ich.
Ja, klar. Ich habe es halt vermisst, weil man geht automatisch in den verklärten Gedanken davon aus, die haben doch alle so ein Cold Opening zum Beispiel.
Wobei, so ein bisschen Mini-Cold Opening hat er schon. Ich meine, wie der Strangways da am Anfang stirbt, ist ja ein bezügliches Opening und das ist schon überraschend und keiner weiß, was passiert. Ist halt ein Mini-Cold Opening ohne James Bond.
Ja, okay, gut. Dann lassen wir das mal als Mini durchgehen. Was ich unglaublich lustig fand, aber für damalige Zeit natürlich auch verständlich war. Also fangen wir anders an. Ein wichtiger Grundstein der Serie wird hier auch schon gelegt, und zwar Spectre, die Organisation der weltweit vernetzten Bösewichte, nennen wir sie doch einfach mal. Ich weiß jetzt peinlicherweise gar nicht mehr, wofür Spectre steht. Hast du das im Kopf?
Nein, ich muss auch zugeben, ich habe mir den Film jetzt kürzlich auf Deutsch angeschaut. Weil da hieß es anders.
Da wird es noch lustiger, da heißt das Ding nämlich GOFTER, Geheimorganisation für Terror, Erpressung und Rache. Sehr, sehr schön.
Aber im Prinzip, ja, diese Organisation wird da schon, die globale Bösewichtenorganisation, die geheime, wird da schon erwähnt und kommt da schon vor. Also nicht sehr schön.
Ja, ja. Was ich auch interessant fand, das hat sich jetzt weniger oder hat weniger mit der Handlung zu tun, aber der Drehbuchautor war Richard Maybaum, oder wie man den Gutmann auch immer wirklich ausspricht, der bis zu Der Hauch des Todes alle Drehbücher für die Bond-Filme geschrieben hat. Also es kam immer, grob gesagt, alles aus einer Hand, was ich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und das erklärt vielleicht auch einiges, warum sie alle stilistisch wirklich eng beieinander sind. Also bis zur Dalton-Ära hat Richard Maybaum am Drehbuch geschrieben.
Alle Connerys, alle Moores.
Ich habe jetzt nicht gecheckt, ob noch einer zwischendurch fehlt, aber er hat geschrieben Dr. No, Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger. Ah, Feuerball war nicht von ihm, weil das war ja auch dieser sehr spezielle Bond. Geheimdienst Ihrer Majestät, Diamantenfieber, Mann mit dem goldenen Colt, Der Spion, der mich liebte, In tödlicher Mission, Octopussy, Im Angesicht des Todes und Der Hauch des Todes. Das sind meines Wissens nach, dürfte da keiner fehlen, bis auf Feuerball. Moonraker, stimmt, der war auch nicht dabei.
Und You Only Die Twice?
You Only Live Twice.
Live Twice, true.
Richtig, okay. Aber er hat tatsächlich einen guten Run gehabt. Gemacht, ja. Einen guten Run gehabt, ja. Und was ich auch persönlich nicht mehr so in Erinnerung hatte, war doch durchaus eine gewisse Kaltblütigkeit, die Sean Connery hier in Dr. No trägt.
Also ich finde das sehr faszinierend, das hat er macht, was er für wichtig hält für seinen Job, und zwar wirklich eiskalt.
Ja.
Es ist so, im Prinzip ist er nach Dr. No, hat Bond den Job, den er eigentlich auch hat, nämlich eigentlich der eines ein bisschen Sachen untersuchenden Killers.
Ja, korrekt.
Das ist da wirklich sehr, sehr trocken, wie es danach eigentlich bis Daniel Craig nicht mehr ist, finde ich. Und das ist sehr faszinierend, was ich auch faszinierend fand. Und ich weiß nicht, ob das ein Zeichen der Zeit ist, aus der Film stammt, aber wie sehr schnell und locker man sich da Unmengen von Alkohol einschüttet. Ich meine, der kommt in den Raum und erstmal eine Flasche Wodka auf und ein Glas Wodka und weg damit. Das ist so natürlich. Das kennt man natürlich aus dem Fernsehen auch von von Dallas zum Beispiel, wo das auch permanent der Fall war, dass sie ihren großen Pitcher Whisky überall rumstehen hatten, aber irgendwie, das wirkt da noch viel normaler. Und das finde ich, ich meine, es ist sicher in vielen anderen Filmen aus der Zeit auch so. Ich habe da jetzt nicht viele angeschaut in der letzten Zeit, aber das ist mir echt krass aufgefallen, wie natürlich und normal und automatisch das da passiert.
Ja, also die beiden Dinge, der Alkoholkonsum in diesen Filmen und die Kaltblütigkeit ist gerade hier im ersten Teil. Ich fand diese Szene, es gab diesen, hat mir schon angesprochen, diesen Dr. Dent, der dann quasi auf ihn angesetzt wird, Bond zu töten. Und es misslingt ihm und Bond stellt ihn und dann reden sie eine Weile. Und dann versucht Dent noch einmal an seine Waffe zu gelangen, um nochmal auf Bond zu schießen, drückt ab und merkt, dass die Waffe leer ist. Und Bond erwidert nur, ja, du hattest jetzt deine 6 Schüsse, das war's, ciao. Und er schießt ihn, was nur notwendig gewesen wäre. Okay, das war für die damalige Zeit schon extrem krass, fand ich.
Ja, und krass ist auch dieses ganz am Schluss, wie sie dann von der Insel in dem Boot abbauen, springen er und Honey in das Boot rein. Und er schlägt noch erst einen K.O., der in dem Boot ist, einen schippt gleich ins Wasser. Und der dann so da K.O., also bewusstlos liegt, den schweißt einfach ins Meer und fährt weg.
Hm.
Und ich dachte mir nur, das ist doch klar, dass der jetzt einfach ersäuft.
Ja, es war schon hart.
Boah, also wirklich eiskalt und kaltblütig und ohne jedes Zögern.
Ja, und dann gab es aber auch wieder andere Teile im Film, die ich extremst unterhaltsam fand. Also es war ja fast schon dieser Running Gag, als sie immer von diesem mystischen Drachen gesprochen haben, der auf der Insel umhergeht, was sich nachher als, wie nennen wir es denn, Panzerwagen mit Flammenwerfer entpuppt.
Panzer, ja.
Der tatsächlich Augen aufgemalt hatte, die total bescheuert aussahen.
Ja, die Augen sind Scheinwerfer.
Ja, aber das sah...
Aber halt, die Zähne sind aufgemalt.
Es sah halt einfach total bescheuert aus.
Ja.
Aber ja, das hat trotzdem funktioniert. Die ikonische Szene am Strand, als Honey Rider aus dem Meer rausläuft, ist natürlich auch immer wieder schön anzusehen. Wurde ja auch in 2 anderen Bond-Filmen sogar zitiert. Bei Die Another Day war es ja ein Halle Berry, die aus dem Wasser genauso rauskam. Und bei Casino Royale dachte man sich, man dreht den Spieß um und lässt Daniel Craig so aus dem Wasser laufen. War aber ein guter Shot. Chapeau. Und auch einer der Grundsteine, traurigerweise für uns hier in Deutschland, der dort gelegt wurde, ist, dass Dr. No, zumindest in diesem Film, ist der Bösewicht Halbdeutscher. Der Vater war ein deutscher Missionar. In anderen Filmen sind es dann deutsche Schauspieler.
In der deutschen Synchro ist es ein britischer Missionar.
Ach, das ist ja sehr interessant. Ja, ich habe es mir auf Englisch angeschaut. Ja. Auf Englisch sagt er German Missionary.
Vielleicht muss ich mir mal anschauen, aber ich traue mich zu erinnern, er spricht mit einem britischen Missionar und einer chinesischen
Frau. Das kann gut sein, selbst bis in die 80er rein. Bei Die Hard waren es ja keine deutschen Terroristen. Also
ja.
Das hat man gerne immer mal wieder geändert. Man wollte da ja nicht reingezogen werden. Aber es war schon teilweise schmerzhaft anzusehen, weil Dr. No, Halbchinese, ja, natürlich auch entsprechende biologische Anzeichen im Gesicht. Das Auge war typisch asiatisch aussehend. Der Schauspieler war aber Amerikaner, was zu der Zeit natürlich immer noch sehr gerne beliebt war. Dann einfach per Make-up. Jetzt war es kein Blackfacing, aber ich glaube, das steht auch generell als Begriff eher dafür. Dann, dass ein Amerikaner einen Chinesen porträtieren muss, hat es nicht gebraucht. Also es sind ja mehrere, die so im Film rumlaufen.
Aber ich meine, es war halt auch noch gar nicht so lang nach dem Zweiten Weltkrieg, dass da Deutsche ja. als nicht die Guten vorkommen, ist ja nicht überraschend, finde ich.
Naja, und die Romane waren ja sogar ein Jahrzehnt vorher schon geschrieben, glaube ich, gell?
Ja.
Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Also es wird eine Menge Sachen tauchen da auf in dem ersten, die dann wiederholt auftauchen. Aber vor allem taucht natürlich das Allerwichtigste eines Bond-Films auf, nämlich der Villain, der Bösewicht. Der ist hier eine Person, die hat zwar eben die Organisation Spectre oder Kofta leitet, aber es ist halt trotzdem eine Figur. Wie fandest du denn Dr. No so als Bösewicht?
Ich habe den Film zum ersten Mal auf Englisch gesehen. und ich fand, er hatte eine leicht andere Präsenz. Eine düsterere Präsenz. Ich fand ihn durch seine Unterkühltheit, die er hatte, relativ bedrohlich. Er war jetzt kein physisch präsenter Bösewicht, aber du hattest schon so ein bisschen Respekt vor ihm.
Ja, ja, stimme ich dir vollkommen zu. Er hat diese Ausstrahlung, dieses ich mache, was ich will und ich kann machen, was ich will. Und ich bin powerful und ich habe einfach alles in der Hand. Und er sagt ja auch mal irgendwann, es war ein Fehler, sie so einzuschätzen oder sowas, glaube ich. Also, er dachte ja, Bond wäre für ihn mal ein brauchbarer Gegner, aber er merkt irgendwann, du bist auch nur ein Polizist, sagt er, glaube ich.
Genau, ja.
Und sieht ihn so als totale Unterklasse quasi. Er ist unglaublich arrogant, wie halt die guten Bösewichte eigentlich fast immer sind. Und er hat schon diese Ausstrahlung und Präsenz, wie er da rumläuft und spricht.
Das stimmt. Ja, also hat mir als Bösewicht, als Einstiegsbösewicht sozusagen, gut gefallen.
Ja, mir auch. Ich finde, der ist ein guter Bond-Wieder.
Ich hatte noch eine sehr nette Anekdote gelesen. Sie werden ja am Schluss... Sie werden ja nicht verschleppt, okay. Sie sind in diesem Underground Layer, also in diesem ins Gestein gehauene Komplex, der dort existiert, der auch total stylisch eingerichtet ist. Also das ist ja auch so ein Markenzeichen des Set-Designs von Ken Adam, was man in den späteren Filmen dann weiter ausgebaut hat. Und in einem der Räume, in dem sie sich aufhalten, ist ein riesen Panoramafenster mit Blick nach draußen in den Ozean, wo man so ein paar Fischis vorbeischwimmen sieht. Und am Tag, bevor der Dreh dieser Szene stattgefunden hat, ist ihnen aufgefallen, weil das hat man natürlich ja im Studio gebaut, das heißt, es gab keine Fische auf der anderen Seite, da musste ja was hinprojiziert werden. Da ist ihnen aufgefallen, dass sie diese Filmschnipsel noch gar nicht haben. Dann ist halt irgendjemand ins Archiv gerannt, hat irgendwas mit Fischen rausgesucht, sie haben es dahin projiziert. Und ich kann mir diesen Moment großartig vorstellen, wie sie diese Fische da sehen und sich denken, what the fuck, die sind ja viel zu groß. Die sehen ja aus wie Mutantenfische. Das hat mich nämlich im Film auch so irritiert.
Aber er erklärt es ja. Doktor erklärt ja,
richtig,
dass sie so groß aussehen, weil er dann eine fette, konvexe Glasscheibe hat.
Genau, und diese Dialogszene entstand dann eben an diesem Tag, weil man muss das irgendwie erklären, weil das schaut sonst total bescheuert aus.
Sehr schön.
Ja. Ja, also du sagtest ja klar, handlungsmäßig ist es für die Zeit angemessen gewesen. Ich sagte ja, die Handlung fand ich ein bisschen nicht dürftig, aber ein bisschen wenig. Aber das war auch, glaube ich, nicht, was den Grundstein für den Erfolg der Serie gelegt hatte. Also zum einen, ich glaube, es waren so vier Dinge, die sich da schon etabliert haben, die einfach einen guten Mix abgegeben haben. Es waren diese exotischen Locations, die bei Bond immer gesetzt waren. Und Jamaika war halt einfach toll anzusehen, es war schön fotografiert. Und die Leute haben zu der Zeit, ich meine, es waren die 60er Jahre, wer kam da schon nach Jamaika hier? Aus anderen Ländern.
Ist ja nicht so EasyJet wie heute, klar.
Überhaupt nicht. Und da waren exotische Locations immer toll anzuschauen. Dann, ich glaube, dass sehr viele Männer gerne wie Bond gewesen wären zu der Zeit. Ja, jede Frau angrapschen können, ohne irgendwie oder meistens dann auch Erfolg damit zu haben. Auch kaltblütig sein zu können, den Widersacher einfach mal zu erschießen. Das waren so Dinge, wo du dich, glaube ich, zu der Zeit sehr gerne mit identifiziert hast. Mit dem damaligen Männerbild. Das schon angesprochene Set im Finale, dieses Lair, was es da gab, dieses im Stein befindliche Set. Und es gab schon die ersten One-Liner, die ich auch sehr amüsant fand. Und es war ein guter Mix, der den Film hat anders aussehen und wirken lassen als andere Filme zu dieser Zeit.
Aber du bist schon bei einem Summary-Casting. Wir haben noch eine Menge Sachen, die wir besprechen wollen.
Ja, ja, nee, das ist noch kein Summary, aber das war nur für mich, wo ich dachte, okay, das sind so Dinge, warum hat er mir denn trotzdem gefallen, obwohl ich die Handlung ein bisschen dürftig fand?
Also die Handlung ist sehr, sehr, sehr simpel.
Ja.
Es ist ein bisschen, er kommt dahin, wird von ein paar Leuten eingegriffen, macht ein bisschen Recherche, fährt dann dahin, wird festgenommen, kämpft und Ende. Also es ist die simpelste Handlung aller Bond-Filme, die ich kenne, sagen wir mal so.
Ja.
Und das, ich finde trotzdem hat es eben keine Längen, weil es trotzdem schön, schön zusammengebaut ist, aber die Story an sich ist sehr, sehr dünn.
Hm.
Und das ist war auch wieder, glaube ich, ein bisschen ein Opfer der Zeit quasi. Weil es damals, ich weiß nicht, es gab damals auch ein komplexes Film natürlich, aber es da, wie du hast schon sehr recht eigentlich. Vieles von dem Film ist natürlich nicht die Story, sondern eben das ganze andere außen.
Mhm.
Und damals Flugreisen zu machen, war ja schon sehr, sehr selten, bald teuer.
Ja.
Und nach Jamaika sind also auch viele Amis nicht gekommen, die es ganz so weit haben wie Europäer.
Richtig, ja.
Insofern, ja, du hast vollkommen recht. Das ist so, der war deswegen erfolgreich und gefällt auch mir deswegen schon ganz gut, weil eben diese Kombination von vielen Elementen da ist, die gut zusammenpassen und damals eben vieles neu war. Ich weiß nicht, gab es davor damals irgendwelche Geheimagenten überhaupt?
Ja, das gab es doch schon, oder? War denn der dritte Mann, war der später oder davor? Puh, das weiß ich schon gar nicht mehr.
Aber dieser Charakter des Bond, eben wie du auch gerade schon gesagt hast, mit all diesen, mit seinem Style und mit dem, auch wie er sich anzieht, ich meine, er ist schon schick in seinem Anzug da, ne?
Ja.
Obwohl es immer der gleiche Anzug ist, interessanterweise. Also es ist schon, die Kombination ist das, was damals die Marie ausgemacht hat, glaube ich.
Ja, denke auch.
Aber die Story ist ein bisschen dünn. Ich weiß, ich würde es nicht zwingend sagen, die schlechteste aller Bond-Film-Stories. Weil so schlecht ist sie nicht, ist halt simpel.
Richtig, richtig. Nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, warum. Ich war total verwundert, dass er in Farbe war. Ich dachte mir, wieso habe ich die ganze Zeit irgendwie nur Erinnerungen in Schwarz-Weiß-Fragmenten? Ich kann es mir nicht erklären. Ich dachte immer, der wäre schwarz-weiß.
Warst du mal farbenblind oder so? Keine Ahnung.
Vielleicht habe ich ihn das letzte Mal auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher gesehen. Ich weiß es nicht.
Oder du warst betrunken.
Could be.
Was du schon vorhin erwähnt hast, was eben auch so ein Bond-Element ist und was ich auch gerne kurz ansprechen will nochmal, sind eben die Locations und Sets von dem Film.
Hm.
Wie du schon gesagt hast, Bond-Filme sind klassisch fast immer an ungewöhnlichen Orten. Und Jamaika ist auch heute noch ungewöhnlich, weil da waren auch heute nicht viele Leute hin. Die Karibik ist einfach weit weg. Und es ist wirklich sehr schön, wo sie sind und was sie alles machen und dann so mit Schiffen auf diese Insel und so. Und auch wie sie da am Strand von Crab Key sind, ist es einfach wirklich schön. Und halt nicht wie heute alles nur volle Liegen und Schirme und Touristen und Leuten, die dir Handtücher verkaufen wollen. Am Strand, sondern halt einfach so leer und völlig anders. Das ist aus heutiger Sicht, es ist noch viel göttlicher wie damals wahrscheinlich.
Ja.
Die Sets finde ich sehr faszinierend. Wobei ich zugeben muss, ich habe beim letzten Mal anschauen dann doch ein bisschen mich gewundert über einen Teil davon. Also rein vom Inhaltlichen her. Denn als sie diese Fische sehen, sagt ja die Honey Rider, oh, da ist diese Pflanze, die gibt es so in 50 Meter Tiefe. Das würde ich schon mal schlussfolgern, die sind 50 Meter unter Wassernebel.
Mhm.
Und dann kommst du zu dem großen, großen Set, wo sie eben den Atomreaktor steuern und wo der ist. Und das ist eine riesen Halle, die fast komplett leer ist, die sehr gut aussieht. Die hat ein wunderbar Design, wie alles andere danach auch. Aber wenn man erst 5 Minuten vorher hört, oh, 50 Meter unter Wasser, dann denkt man sich nur, okay, das ist aber jetzt schon sehr viel Aufwand, da so eine große Halle reinzubauen. Was für mich eigentlich das Highlight des Sets irgendwo war, und das ist ein ganz kleines Ding, als der Professor, also der Henchman vom Dr. No quasi, als der tagsüber, obwohl er gar nicht darf, nach Trap Key kommt, um zu sagen, dass Bond noch lebt und so, da ist er in diesem kleinen Raum.
Ah, ja, toll.
Und dieser kleine Raum hat eine große weiße Wand und oben ist dieses Deckenlicht. Also diese, nicht Deckenlicht, wo halt Tageslicht reinkommt.
Mhm.
Und die Sonne strahlt da so diesen Schatten von diesem Gitter an die Wand.
Mhm.
Und das ist für mich so, bam, Adams Design einfach. Das ist, ja,
großartig.
Es ist ein Raum, der nur in einer Szene vorkommt.
Mhm.
Aber das ist so exemplarisch, wow, weil das sieht man und denkt so, oh, hier ist es, oh, ist schon krass, was passiert hier? Oh. Das hat automatisch diesen Spannungsfaktor in dieser Raum, obwohl es nur ein Raum ist, für, wo man Dr. No gar nicht sieht, weil er nur zu hören ist. Das finde ich sehr gut vom Design.
Ja, stimme ich dir voll zu. Das ist ein wunderschön inszenierter Raum. Also kann auch mit modernen Filmen von der Ästhetik her wieder mithalten.
Ja, also ziemlich cool. Insgesamt ist es eben schon so, dass da nicht so die ganz großen super wow Sets sind, finde ich persönlich, aber trotzdem sehr schön gemacht. Es ist ja auch interessant, dass da eben, wo dieser Atomreaktor ist, so haben sich ja Leute damals vorgestellt, sieht es aus, wenn man Atomreaktor betreibt. Und es ist schon sehr interessant gemacht, aber optisch auch wirklich sehr, sehr schön.
Ja, also man hat sich sehr viel Mühe gegeben, definitiv.
Ja.
Auch der Vorspann war auch, glaube ich, für die Zeit was völlig Neues. Psychedelisch würde ich ihn jetzt nicht nennen wollen, aber diese Titelgestaltung von Maurice Binder, die sind halt schon sehr sehenswert.
Also du meinst, wo man wo Bond kommt und schießt
quasi. Ja, ich meine diese animierten Schattenrisse quasi, die man dann später sieht bei den Titeln, bei den Credits.
Ach so, ja, ja. Ja.
Aber die Gun-Barrel-Sequence, ja, die gab es da auch schon. Also, dass man Bond ins Bild laufen sieht, gefilmt durch den Lauf einer Waffe. Es war da blöderweise, oder ich fand es sehr schade, sagen wir es mal so, dass es nicht Connery war, der die Szene gedreht hat, sondern ein Stuntman. In den späteren Filmen hat es dann Connery tatsächlich selber gemacht, was auch durchaus Sinn macht.
Ja.
Aber selbst die Sequenz gab es auch schon im ersten Film. Man hat an dieser Formel tatsächlich nicht mehr viel geändert über die Jahre.
Ja, das ist auch sehr faszinierend. Ja, und nach den Sets ist natürlich das andere ganz Wichtige, eben auch, hast du vorhin schon kurz erwähnt, das Bond-Girl in dem Fall.
Hm.
Es gibt ja in vielen Bonds Frauen, die eine Rolle spielen, nicht nur das eine finale Bond-Girl. Dann natürlich Ursula Andress als Bond-Girl finde ich phänomenal gut, Harley Ryder. Aber auch die andere relevante Dame ist natürlich die für Dr. No arbeitende Assistentin, die da, finde ich, ganz gut auch eine wirkliche Rolle spielt. Was ich aber auch sehr spannend fand noch, ist, dass in dem Hotel, wo er wohnt, die an der Rezeption erstens auch wirklich gut aussieht und zweitens dann auch immer so mit ihm kurz redet und ihm da auch so hinterher schaut, dass man sich denkt, die plant auch irgendwas, oder?
Ja, stimmt. Das stimmt.
Also haben sie damals schon so aufgezogen, dass da Frauen ab so ein bisschen so halbseitern wirken und so, vielleicht böse oder auch nicht. Aber die andere ist als Bond-Girl, finde ich, hervorragend und ganz weit oben.
Ja. Ja, und Bond war immer auf Tuchfühlung mit den Frauen. Ja, allein schon eine der ersten Szenen kommt ins Büro und küsst Moneypenny auf die Stirn. Ich dachte, holla, wir sind in den 60ern. Da ist es schon durchaus sehr aufdringlich. Heute würde man sagen, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, aber nun ja.
Aber sie will es ja.
Natürlich, das ist ja immer die Ausrede für alles. Andere Zeiten, andere Sitten, ja.
Was haben wir denn noch als wichtigen Teil von Bond Girls, die wir so ein bisschen mitbewerten sollten für jeden Film? Wir haben außerhalb der Set-Story-Bösewicht und so weiter natürlich auch noch einen später wichtig werdenden Punkt, den Titelsong.
Ja, den ich hier schmerzlich vermisst habe. Also
genau,
das,
es gibt keinen Titelsong. Ja. Es gibt eine Melodie, die ein paar Mal gesungen wird oder gespielt wird, so. Eine karibische. Aber es war schlecht gesungen, aber egal. Das ist aber jetzt kein Titelsong. Also insofern gibt es keinen Titelsong. Schade.
Ja, das habe ich, wie gesagt, auch sehr vermisst. Es war eine schöne Melodie, es war alles sehr stimmungsvoll mit der Musik. Auch der Score hat hier schon gepasst mit dem typischen Bond-Thema. Aber so dieser Killer-Song zum Anfang, das wäre jetzt natürlich noch schön gewesen. Aber gut.
Aber das Bond-Thema gibt es wenigstens schon. Das ist schon sehr gut.
Ja, ja. Das wird auch wirklich sehr abgenudelt im Film. Sehr oft.
Ja.
Aber gut. Ich meine, auch wichtiges Element, Connery selber. Oder? Also ich.
Stimmt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen.
Er war ja auch nicht erste Wahl, wie ich erfahren habe. Es gibt also ich habe so eine Spezialausgabe von den Bond-Filmen auf Blu-ray in so einem Set, in so Buchkassettenform. Und da sind unglaublich viele Dokus drauf, auch zu Dr. No schon. Und das ist unglaublich spannend, was man so an Informationen da raushört, die man so einfach nicht wusste. Man dachte, man kennt eigentlich schon jeden Fitzlich über das Ganze. Die also erste Wahl wäre gewesen, dass Cary Grant James Bond spielen soll.
Ach ja, stimmt.
Aber da waren sich die Produzenten schon einig, den braucht man nicht fragen, weil der macht keinen Deal über mehrere Filme. Never ever. Deswegen ist er schon mal komplett rausgefallen am Anfang. Und dann, einer der ersten Ersatzkandidaten war Roger Moore. Schon zu der Zeit.
Damals schon?
Ach. Ja, der im TV groß war, den hätten die Produzenten gerne gehabt, aber war nicht. Dann kam natürlich auch noch der Autor Ian Fleming, der seine Favoriten hatte. Das waren David Niven und Christopher Lee. Also es war ein großes Gedränge und wie es in der Doku jemand so schön sagt, Sean Connery was the richest man in the poor house. Also es war der von den Unbekannten noch der Beste. So, und der wurde es dann.
Schau an.
Lustigerweise, es gibt so ein Gerücht, dass Connery zu der Zeit schon Toupet getragen hätte. Das war nicht der Fall, aber er hatte tatsächlich schon ausgehendes Haar in diesem Film. Und ab Goldfinger hat er ein Toupet getragen. Aber gut, so viel am Rande. Connery war einfach eine super Wahl. Er kann dieses Arschloch super verkörpern, wie auch den charmanten Verführer. Der bringt sie in der Rolle einfach. Es war die beste Wahl, die sie treffen konnten.
Ja, es gab mal eine Doku vor kurzem im Fernsehen über Connery, wo auch ein bisschen klar gemacht wird, dass er irgendwann sehr unter diesem James Bond Thema gelitten hat, weil er halt einfach dann irgendwann typecastet wurde und dann eine Menge Filme gemacht hat, wo er was komplett anderes spielt, einfach nur weil, die waren auch nicht alle erfolgreich.
Ja.
Aber es hat ihn irgendwann hat ihn echt gestresst, dass er nur noch als James Bond gesehen wird.
Ja, verstehe ich total.
Keine Überraschung.
Man möchte ja auch nicht ständig nur in diese einen Schublade stecken.
Eben. Ja, ansonsten, also ich finde auch, er ist da hervorragend drin. Er ist in den Gesprächen mit seinen Kumpels oder mit dem Leiter ist er sehr positiv oder auch mit den anderen Mitarbeitern da, den britischen. Aber wenn er fies sein will, ist er einfach kaltblütig und fies. Und man sieht auch kurz bei der vorhin schon kurz erwähnten Autoverfolgungsjagd, wie er so grinst, während er da rumsaust und versucht abzuhauen. Das ist schon sehr, sehr passend. Er genießt das, was er macht.
Absolut. Und man merkt die Spielfreude auch. Es hat ihm sehr getaugt.
Letzter Minipunkt, der bei vielen Bond-Filmen eine große Rolle spielt, sind ja die Gadgets.
Ja.
Hat er ein Gadget?
Also man müsste jetzt an den Haaren irgendwas herbeiziehen, was man als Gadget dort sehen könnte, oder? So ein Geigerzähler ist jetzt auch kein Gadget. Nicht wirklich. Also da gab es eigentlich gar nichts.
Kein Gadget.
Ja. Das kam dann
aber
erst.
Damals war das auch noch nicht so ein Thema einfach. Das hat sich alles erst über die nächsten Tage entwickelt, dass es Gadgets gibt.
Ja. Kam ja auch noch keine Abteilung Q vor.
Genau.
Insofern sehen wir es ihm nach. Aber dafür, dass es der erste Film war, haben wir ja schon gesagt, sind schon fast erschreckend viele Elemente drin, die sich durch die Filme durchziehen.
Ja, das ist richtig. Und letzter Punkt natürlich eben Action. Hatte ich auch vorhin schon kurz erwähnt. Es gibt eine Menge Action in diesem Film. Auch wenn er wenig Handlung hat und ein bisschen was hinblättert, obwohl es keine Längen sind. Aber es gibt schon ein paar schöne Fotzereien und eine Verfolgungsjagd und ein paar Tote. Also ist schon Action drin. Ist nicht so wie Craig, der dann auf einem rasenden Zug kämpft und runterfällt und so. Aber es ist schon Action.
Um auch den nicht-bayerischen Zuhörern zu erklären, was Andreas gerade gemeint hat. Fotzereien sind Schlägereien in Bayern. So, dass das mal klargestellt ist.
Danke.
Aber ja, die sind auch ziemlich roh inszeniert, finde ich. Gerade die,
ja, wie es halt zu der Rolle passt.
Ja, die Prügelei, die sich da liefert mit diesem Chauffeur-Attentäter, das sieht zwar manchmal doof aus, weil sie einfach die Geschwindigkeit hochgedreht haben, aber wie er da so hinfällt und einfach über die Steine rutscht, also das ist schon sehr unangenehm anzusehen. Das muss damals schon, ich glaube, auf die damalige Generation muss das gewirkt haben, wie auf uns die Jason Bourne-Filme. So, boah, das ist ja total krass.
Das glaube ich auch. Was würdest du denn dem Film insgesamt schon einen Score geben.
Ich habe mich schwer getan. Also sagen wir, ich habe zwei Scores. Der eine ist, wie ich ihn wirklich scoren würde. Das wäre eine 6, eine solide 6. Aber weil es der erste wirklich war, kriegt er noch einen Bonus von mir und ist auf so eine 7,5.
Ja, halbe haben wir nicht.
Halbe haben wir nicht? Okay, dann machen wir eine 7.
Okay.
Da stehst du drüber, über der Zahl?
Nee, drunter. Bei mir bekommt der Overall eine 5. Ich finde, es ist ein guter Film, es ist ein netter Bond, es ist gut als Intro, aber ich betrachte ihn als wirklich separaten Film. Und da gibt es einfach eine Menge bessere Bonds und wenig schlechtere.
Ja.
Und deswegen kriegt er, also er ist nicht schlecht, aber es gibt halt wenige, die ich noch weniger gut finde. Deswegen für mich solides Mittelfeld eine 5.
Ja gut, wenn wir den Erstlingsbonus bei mir abziehen, liegen wir eigentlich doch relativ nah beieinander. Da sind wir doch deckungsgleich, wie meistens.
Ja, du hast schon recht, wir sind uns da relativ ähnlich, wie eben so oft. Wir haben ja nicht den gleichen Geschmack, aber in ähnliche Richtung. Wir haben ja, ich habe vorhin schon diverse Teile von Bond-Elementen erwähnt. Und für all die haben wir dann gesagt, wir machen eine jeweilige Kategorie, jeweiligen Score zur Kategorie. Das wollte ich jetzt noch kurz mal erzählen. Das machen wir dann nicht bei jeder Bond-Folge, aber einmal kurz erzählen, wie wir das raten wollen. Wir haben eben einen Overall-Score und wir haben dann noch jeweils Scores für das Cold Opening, wenn es denn gibt, den Bösewicht, die Story, Locations und Sets, Bond Girls, Titelsong, Gadgets, Action und auch ein bisschen, wie realistisch das Ganze überhaupt ist. Und da gehen wir kurz die Sport, würde ich sagen.
Ja, aber sehr gerne.
Fangen wir an. Code Opening hatten wir ja vorhin schon gesagt, gibt es eigentlich fast keins.
Genau.
Es gibt ein kleines, wo eben der Strangwaster ermordet wird. Das kann man für mich so ein bisschen zählen, deswegen würde ich dem trotzdem eine 1 geben. Von 10.
Ja, ich hatte ihm gar keinen Score gegeben, weil für mich fehlend, aber dann wäre ich auch bei Minimalscore bei einer 1. Ja.
Dann eben der Bösewicht. Ach, der wird schon die Aura. Ich muss echt sagen, ich mache das auch ein bisschen leider doch auf dem Vergleich mit anderen Bond-Bösewichten.
Ja, klar.
Das macht man irgendwie doch automatisch. Da finde ich ihn schon einen der besseren. Der kriegt von mir eine 7.
Ja, da bin ich lustigerweise auch gelandet, weil er, wie wir schon vorhin besprochen haben, er ist so ein bisschen unterkühlt, arrogant und strahlt eine Präsenz aus, die tatsächlich ein wenig unangenehm ist. Ja, bin auch bei einer 7 mit dabei.
Was hast du denn bei der Story?
Bei der Story bin ich so im, also nicht so schlimm, wie du jetzt vielleicht befürchtest, im soliden Mittelfeld gelandet mit 6 Punkten, weil Story vorhanden, ja, Story gut, ja, Story ein bisschen wenig, ja. So, das war für mich dann ein Zweidrittel-Score, sind wir bei 6.
Ja, ich bin da ähnlich, ich bin da bei einer 5.
Ah, oh, okay, sogar noch schlechter, ja.
Mei, es ist eine nette Story, aber es ist halt wirklich so dünn. Es gibt im Prinzip einen Akt, wenn man so will. Und das ist halt der ganze Film mit einem Akt.
Ja, richtig.
Und das ist halt ein bisschen schwach. Ich meine, wir sind doch alle verwöhnt von Mission Impossible-Filmen und so Zeug heutzutage. Aber ich finde Durchschnitt nett, aber eine 5, mehr gibt es für mich nicht.
Ja, jetzt spannend finde ich jetzt die Locations und Sets, wie wir da auseinander liegen. Also für mich waren also das finale Set, diese Höhle, super schön gestaltet, schon für den ersten Film. Und leider gibt es ja nur diese eine exotische Location, entgegen anderer Bond-Filme, wo dann doch gerne mal um den Globus gereist wird. Aber diese eine Location, Jamaica, ist halt wunderschön in Szene gesetzt. Und das sind Kombinationen. Natürlich gibt es in anderen Bond-Filmen deutlich coolere Sets und schönere Landschaften noch. Bin ich bei einer 7 gelandet. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ich auch.
Ach nein.
Weil einfach, wie du schon sagst, wie ich auch gerade erwähnt habe, diese riesen Halle mit dem Reaktor ist optisch großartig. Und dieser Raum, der Raum ist für mich der Killer. Und ich bin ja, Locations sind für mich auch wichtig, aber die Sets sind natürlich halt bei Bond-Filmen fast noch wichtiger, weil die halt sehr oft sehr wichtig für den Impact des Films an sich sind.
Mhm.
Und ich finde, da ist der schon ganz gut dabei. Und eben, ja, Jamaika, ich war da noch nie, aber ich bin auch mal irgendwann hin. Das ist schon wirklich schön, schön gefilmt. Und eben der Strand, wo sie Hannibal treffen, ist einfach. Ach, und diese riesen Muscheln, die sie da an der Hand hat, gehört für mich auch ein bisschen zum Setup zum Beispiel. Mhm. Ist einfach echt schön.
Also sie hat ja auch einen kleinen Trend eingeleitet da mit diesem Bikini, der Dr. No Bikini, wie er dann tatsächlich lange Zeit genannt wurde, weil der noch ein Gürtelelement über dem Höschen hat.
Ah, stimmt.
Damit kommen wir dann auch schon zu den Bond-Girls, oder? Das ist eine schöne Überleitung. Wer hätte es gedacht?
Die den Gürtel anhaben quasi. Ursula Andress ist ja vom Plot her nicht wirklich wahnsinnig wichtig. Also Honey Rider, die ist halt dabei und wird gerettet eigentlich im Prinzip.
Ja.
Aber das macht sie halt wirklich gut. Und ich will jetzt nicht sexistisch sein, sie sieht gut aus, was auch bei einem Bond-Girl wichtig ist.
Ja.
Aber einfach, dass sie da ist und dass sie gerettet wird und wie sich auch mal kurz für sie einsetzt, quasi beim Essen mit Dr. No. Ich finde, die ist da schon echt gut und deswegen kriegt die für mich eine 7.
Ja, sie ist halt tatsächlich, wie du sagst, die klassische Damsel in Distress. Wie sie so auch vor allem bildlich, ja, wie sie angekettet in diesem steigenden Wasser hängt, liegt. Das ist schon sehr, sehr klischeehaft. Aber ja, es war die erste. Optisch kann man da nichts mäkeln an Frau Andress. Sie ist auch immer schön in Szene gesetzt. Aber sie hat halt einfach null Impact auf die Handlung im Prinzip. Und da landet sie bei mir bei einer 6.
Ja, sehe ich eigentlich was anderes. Ich dachte mir halt trotzdem irgendwie so, Bond-Girl muss nicht immer wichtig in der Handlung sein. Es gibt auch Bond-Girls, die sind für die Handlung sehr wichtig und total sinnlos wichtig. Insofern dachte ich mir, also 7 und 6 sind auch wieder nah beieinander.
Absolut.
So, die nächsten beiden hatten wir schon beide kurz angesprochen. Titelsong und Gadgets. Beides quasi nicht existent. Wobei, einmal reißt sich ein Haar aus und klebt sein mit dem Gadget. Also für mich beide eine 1. Eine 0 gebe ich nirgends, deswegen eine 1.
Ja, okay, also wenn wir uns so drauf einigen, ist es bei mir auch eine 1. Ich hatte sie einfach ausgelassen, die Kategorien, weil für mich nicht zutreffend in diesem Fall. Aber dann gehen wir auch auf eine 1.
Was gibst du denn bei der Action?
Bei der Action, ja. Ich bin ja doch sehr Action verwöhnt und fand es etwas spannungsarm manchmal. Bin einfach im Mittelfeld rein mit einer 5. Es gibt auch schlechtere Action, ja. Aber man hat auch schon in den frühen Bond-Filmen deutlich Besseres gesehen.
Ja, das stimmt schon. Ich gebe eine 6, weil ich halt diese Autoreakt, die finde ich halt echt cool.
Ja.
Die ist wirklich schön gemacht, auch schön gedreht, schön inszeniert. Die hat da für mich die 6 ausgemacht.
Ja, auch fair, würde ich sagen. Bleiben wir dabei.
Und letzter Subpunkt, der abgedreht ist, der eigentlich von allen, nämlich wie realistisch ist denn das Ganze? Also Story und Bösewicht und was so passiert, aus deiner Sicht. Wir brauchen hier nichts Wissenschaftliches machen.
Nein.
Aber als für einen Zuschauer, wie, wenn der Zuschauer rauskommt und sich denkt, totaler Schwachsinn, Gottes Willen, niemals, dann ist es nicht gut.
Also da bin ich echt gespannt, wie wir auseinanderliegen. Ich bin da sehr moderat. Also der Realismus, ich fand den Grad des Realismus doch sehr hoch in dem Film. Meinen Raketen vom Kurs abzubringen mit irgendwelchen Wellen, ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch zur damaligen Zeit, wo die Technik noch nicht so ausgereift war. Dass man dann ein Haar an den Schrank klebt, wie du gerade gesagt hast, um zu gucken, ob jemand reingekommen ist. Das ist durchaus realistisch. Das hat man früher so gemacht. Und wir sind weit entfernt von Plots, wo jemand mit einer Rakete Sonnenstrahlen umlenkt, um die Erde zu verbrennen. Also insofern bin ich bei einer guten 8 gelandet im Realismusfaktor.
Oh wow, okay. Das ist das, wo wir am weitesten auseinanderliegen. Es gibt im Ganzen dann doch eine 6.
Hm.
Weil der Film an sich ist schon sehr, wie wir uns das vorstellen, dass so ein Agent arbeitet größtenteils. Was mich dann doch irritiert, wobei es vielleicht auch der Zeit geschuldet ist. Ich meine, es ist ja ein Atomreaktor, der da unterirdisch in der Insel ist. Ne?
Ja.
Und am Ende explodiert das Ganze ja.
Ja, okay.
Und das ist dann so ein bisschen, kein kümmert, dass da gerade ein Atomreaktor explodiert ist. Aber vielleicht war das damals noch gar nicht so bekannt, was da die Folgen sein könnten. Und das ist die ganze Karibik verstrahlt wird.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Also das hat mich als auch irgendwie wissenschaftlich denkender Mensch ein bisschen irritiert, könnte man sagen. Ansonsten ist es schon, ist es also eigentlich einer der realistischeren Bonds, würde ich fast sagen.
Sogar. Ja, ja.
Auch das andere Mini-Ding sind diese künstlichen Hände vom Dr. No.
Stimmt.
Die ja am Ende sein Untergang sind, weil sich nicht festhalten kann und dann da absäuft.
Ja.
Und da habe ich mich dann auch gefragt, er bewegt die Hände, ja, er kann ja mit eine kleine Metallfigur zerquetschen. War sowas damals realistisch machbar?
Nein.
Nee. Also das hat mich dann ein bisschen irritiert, deswegen bei mir insgesamt eine 6.
Die hatte ich ganz ignoriert, die Hände. Stimmt, das ist eigentlich totaler Bullshit. Aber prophetisch, weil es ist ja durchaus möglich mittlerweile mit Muskelstimulation dann natürlich, die Hände zu bewegen.
Natürlich.
Ja, doch, aber ja, wie du schon sagst, der Punkt, bei dem wir am weitesten auseinander lagen. Aber sonst sind wir doch relativ deckungsgleich.
Ja.
Und war ein schöner Einstieg in diese lose Reihe. Und abschließend nach wie vor, finde ich, hat sich der Film gut gehalten. Man kann ihn immer noch anschauen, macht immer noch Spaß, auch wenn er seine Durchhänger hat.
Ja, ist ein schöner Film, ist ein schöner Bond und ist unterhaltsam und war zu Recht erfolgreich. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt die erste Folge unserer neuen Mal Bond anschauen. Und ich muss zugeben, ich will es die nächste eigentlich schon bald machen, weil ich will wieder den nächsten Bond anschauen.
Ich bin auf die übernächste, bin ich schon sehr scharf. Das ist ja einer meiner Highlight-Filme. Aber ja, lass uns das in Kürze angehen.
Machen wir.
Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie wir uns.
Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt heute und es war für euch auch interessant. Und wenn ihr andere Meinungen zu dem Bond, James Bond Dr. No Film habt, dann teilt sie uns mit, schickt uns eine Mail, schreibt in die üblichen sozialen Medien, Instagram, wo auch immer. Wir freuen uns, von euch zu hören, denn wir reden gerne über Filme, Überraschung.
So ist es und wir schauen sie uns auch gerne an. Deswegen der Titel der Sendung. Oh, das war ein ganz schlechter Ausstieg. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit.
Genau. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Mal anschauen. Ein Podcast über Film und Fernsehen. Ausgedacht und gesprochen von Carsten Schulmann und Andreas Miserer. Design von Carsten, Musik von Andreas. Verfügbar auf vielen Standard-Podcast-Plattformen. Für Nerds und alle, die es werden wollen.